Die letzten Spiele haben es gezeigt. Unsere Knappenschmiede war wertvoll und wird weiterhin wertvoll sein. Jugend forscht ist in diesen Schalker Tagen Trumpf. Unser heutiger Gast kommt auch aus der Knappenschmiede. Auf dem Weg zu den Profis hat er einen kleinen Umweg genommen, um dann am Ende doch ans Ziel zu gelangen. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, freuen uns auf unsere Nummer 16, Nassim Boujelah, unserem König von Europa. König von Europa? Wie, warum und weshalb erfahrt ihr jetzt. Nassim, ich habe leider eine schlechte Nachricht für dich, denn die schlimmste und schwierigste Aufgabe, die steht direkt am Anfang bei dir an. Und das ist quasi unsere Vorstellung. Und zwar musst du singen. Gibt es einen Song, gibt es ein Lied, was dir sehr, sehr viel bedeutet? Gibt es ein Musikstück, das du total magst, das du mit deinen Freunden, Kumpels teilst, das Erinnerungen in dir weckt? Oder ich sag mal, ein Song, den du uns mal vorstellen möchtest, der dich vor Spielen pusht und hoch motiviert. Was hast du für uns ausgewählt?
Ja, ich habe einen Song von Fahrt, so heißt der Künstler. Seine Geschichte heißt der Song. Das bei mir weckt das eher Erinnerungen als Motivation oder so. Das sind einfach schöne Erinnerungen, wenn man das Lied damals sehr, sehr oft gehört hat, auch mit Freunden oder alleine. Dann stelle ich euch das mal vor.
Leg los, sehr gerne.
Aufgewachsen auf dem Fußballplatz, ein Junge, der nur Interesse am Fußball hat, der nichts hat außer seinen alten Lederball. Von dem Lehrer sagen, er sei ein Pflegefall, weil er jeden Tag, zweiten Tag die Schule schwänzt und mit keiner Sekunde an seine Zukunft denkt. Er ist lieber auf dem Ascheplatz, träumt dort davon, dass er mit Fußball seine Asche macht. Einzelgänger, weit und breit, keine Brüder da, doch vielleicht wird sein Traum ja wirklich wahr und er kann Mama endlich ein Haus kaufen mit dem Geld, das er verdient als Stürmerstar.
Krass.
Reicht das?
Das reicht aber sowas von. Das reicht total. Absolut. Und das ist ehrlicherweise kann ich auch jetzt total verstehen, was du in deinen Eingangsworten damit meintest, dass ganz, ganz viele Erinnerungen hochkommen und dass du damit viel verbindest. Das ist ja, du würdest es wahrscheinlich für dich anders ausdrücken, aber es ist ja fast deine Geschichte.
Ja, deswegen. Also ich habe mir das immer so, weil quasi das ist halt seine Geschichte, aber ich habe mir so gedacht, das könnte auch meine Geschichte sein.
Das glaube ich. Was stimmt denn speziell daran? Der Ascheplatz oder die Fehlstunden in der Schule?
Der Ascheplatz natürlich.
Ach, natürlich. Natürlich nur der Ascheplatz. Selbstverständlich. Das ist ein Rap-Song. Was bist du für ein Musiktyp?
Eigentlich eher so ein Oldschool-Typ, dass ich ältere Lieder höre. Wie Aiken oder Tupac oder sowas halt. Ich bin auch, mag auch sehr, sehr gerne sowas. Aber Deutschrap ab und zu auch. Ich habe jetzt keinen Favorit, wo ich sage, ich höre das oder das.
Okay, wie sieht's mit anderen moderneren Größen aus?
Ja, Englisch auch ein bisschen wie Drake und sowas. Aber ab und zu, wirklich schon ab und zu.
Welche Poster hängen bei dir im Zimmer? Eher von keine. Musikerstars oder von Fußballstars?
Nee, keine. Gar keine Posters.
Warum nicht?
Nur Trikots.
Trikots, welche Trikots?
Von mir. Ich bin jetzt nicht bei mir zu Hause. Das hängt alles bei mir in Iserlohn. Also von mir, von der Mannschaft. Wie zum Beispiel von Ahmed, von Amin, von Salif. Dann habe ich eins noch von Alaba, von Paderborn, von Andrzej. Links. Flügelspieler.
Ja.
Ja, das wäre es eigentlich. So viel sind das jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall ein paar.
Und früher als Kind ganz völlig clean und die Wände nur bemalt ohne Poster?
Völlig, völlig clean. Ich hatte immer nur einen Ball bei mir.
Wer war denn als Kind dein fußballerisches Vorbild?
Messi kannte ich schon damals. Und ich habe Messi immer sehr, sehr geschätzt. Also was ist geschätzt, aber so bewundert, was er gemacht hat. Aber auch wie Ronaldinho, selbst so Spieler wie Iniesta. So, ich bin großer Fan von so einem Fußball.
Hast du dir früher denn auch immer auf YouTube dann Videos von diesen Spielern angeschaut und dann probiert, die Tricks auch nachzumachen?
Ja, genau so.
Ja, kennen wir alle, ne?
Aber irgendwie nie hinbekommen.
Aber hast du denn dann aufgegeben, wenn es irgendwann nicht funktioniert hat, oder hast du weiter durchgezogen?
Nein, es hat mir Spaß gemacht. Ich war auch nicht alleine, dass ich das immer alleine gemacht habe, oft mit Kollegen auch.
Also bist du immer geduldig geblieben, bis es dann irgendwann funktioniert hat?
Genau, wir haben uns auch ziemlich oft gebettelt, wer es zuerst schafft und solche Sachen.
Ist Geduld denn so eine Eigenschaft, die dich ganz gut charakterisiert?
Ja, einer meiner wichtigsten Eigenschaften, glaube ich.
Ja, ist auch, wenn man so ein bisschen auf deine Vita schaut, dann bist du ja auch wirklich geduldig geblieben. Ne? Du hast in der U19 ein richtig starkes Jahr gespielt, aber der Sprung in den Profikader hat jetzt nicht direkt geklappt und du hast so einen kleinen Umweg genommen, die U23. Ja. Wie war das damals für dich? Warst du enttäuscht, dass es dann irgendwie hieß Oberliga statt Bundesliga, oder warst du darauf vorbereitet? Nimm uns mal mit so ein bisschen in die Vergangenheit.
Ja, in der U19 lief eigentlich alles ganz gut. Ich kam also in die U19 rein als Jungjahrgang. Da haben die direkt einen Spieler geholt, haben ihn direkt einen Poolvertrag gestattet. Das war Alpha Demoglu. Und der war auch noch genau auf meiner Position. Da habe ich die ersten Spiele nicht gespielt gehabt. Dann bin ich auf den Trainer zugegangen, habe ihn gefragt, was wollen Sie von mir sehen? Wie kann ich an mehr Spielzeit kommen? Dann hat er mir gesagt, dass ich dass alles drumherum passt, aber der möchte, dass ich im Fitnessbereich mehr tue. Der möchte sehen, dass ich ins Fitnessstudio gehe und dann mich an mir arbeite und solche Sachen. Dann habe ich das auch getan. Bin auch jedes Mal vom Training ins Fitnessstudio gegangen und ja, es hat sich im Endeffekt dann auch ausgezahlt, weil ich dann sogar ziemlich früh für ihn dann gespielt habe und sehr, sehr gute Leistung gebracht habe und dann ist auch so weiterging bis zu Ende der Saison. Und dann, ja, im zweiten Jahr der U19 war ich gesetzt. Lief auch gut. Aber wir hatten sehr, sehr viele gute Spieler und ich wusste, dass der Sprung nicht so einfach wird. Aber wo wir dann mit den Profis mit den China waren und die ganzen Trainingseinheiten, habe ich mir eigentlich echt gedacht, okay, ich werd hier bleiben, weil ich schon sehr von mir überzeugt war. Aber anstatt hat es dann nicht gereicht. Dann war man wirklich sehr, sehr enttäuscht, weil man so kurz davor war. Und dann kommt man in die zweite Mannschaft, worauf ich ehrlich gesagt gar keine Lust hatte, was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber dann ging das erste Training los. Und nach dem Training kam dann Asamoah zu mir und Thorsten Fröhling. Haben wir uns hingesetzt, haben zusammen geredet. Man hat mir ein paar Sachen erklärt, was Sache ist und dass der Weg hier noch nicht vorbei ist. Dass das ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist für mich mit der U23. Und ich war immer dagegen, habe gesagt, nein, vielleicht wäre doch ein Wechsel in die zweite Liga besser für mich oder was auch immer. Aber ich habe schnell verstanden, was Asamoah meinte. Dann habe ich das auch so angenommen und habe das als Motivation genommen. Ich habe mir dann quasi so geschworen, ich werde mich hier durchsetzen, ich werde alles geben hier in der zweiten Mannschaft. Aber mein Vertrag lief dann in dem Jahr dann aus. Dann habe ich mir gedacht, mein nächster Vertrag wird ein Profivertrag sein. Ich werde alles dafür geben, dieses Jahr werde ich mir so den Arsch aufreißen, dass ich diesen Profivertrag nächstes Jahr bekomme. Ja, und dann lief es auch ziemlich gut für mich. Ja, viele Tore geschossen, auf die Spiele entschieden. Und dann war es eigentlich ziemlich klar, dass wenn die Frage war, wer von den Jungen von der Jugend hochkommen soll, dass ich das dann bin, der als nächstes hochkommt. Ja, und dann war es auch so, dass dann glücklicherweise dann auch sogar Tedesco gegangen ist und Y-Sevens das übernommen hat. Und dann natürlich noch besser für mich, wo dann Asamoah noch mit ins Trainerteam gegangen ist. Dann habe ich natürlich bessere Chancen gehabt, mich zu zeigen. Das hieß jetzt nicht, dass wo Asamoah hochgegangen ist, dass ich jetzt direkt dabei bin. Asamoah hat mich sehr gemocht, immer noch. Ich mag ihn auch sehr. Ich bin ihm auch sehr dankbar. Aber trotz all dem habe ich die Chance, habe ich die Chance, dann in CVL bekommen, von Anfang an aufzulaufen. Ja, habe ich da auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. War eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich, vor allem von den ganzen Fans. Und ja, dann nach der Abreise von Sevilla aus am Flughafen kam Hip Stevens zu mir und meinte, ja, du bleibst jetzt hier bei uns. Bleibst hier bei uns, hast heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und wir sind sehr überzeugt von dir. Ja, und ein paar Tage später stand ich in der Startelf im DFB-Pokal gegen Werder Bremen.
Du beschreibst viel die Geschichte mit Gerald Asamoah. Würdest du den dann indirekt so ein bisschen als Förderer vielleicht bezeichnen?
Ja, der hat mich halt mental so darauf vorbereitet, weil ich war mental bei meinem Kopf so, Schalke ist nichts mehr für mich, die wollen mich nicht haben, ich muss weg. So, das war in meinem Kopf drin, was eigentlich völlig falsch war. Aber er hat mir halt klar gemacht, wie viel dieser Verein wert ist und dass man es schaffen kann und dass wir jungen Spieler beliebt sind in diesem Verein, wenn wir von der knappen Schmiede auskommen. Und er hat mich mit Thorsten natürlich auch in der Hinsicht motiviert, dass ich trotzdem weiterhin Gas gebe und der Weg noch nicht vorbei ist. So in der Hinsicht hat er mir geholfen.
Geholfen? Der Asa drückt es etwas anders aus. Hören wir mal rein.
Nassim ist ein Junge, den ich kennengelernt habe, um den ich mich sehr, sehr bemüht habe, weil ich einfach von seinen Fähigkeiten sehr, sehr eingenommen war und wollte den unbedingt bei mir in der U23 haben. Er hatte einen anderen Plan, er wollte direkt in den Profis rein und ich musste wirklich lange kämpfen, um halt ihn davon zu überzeugen, dass er halt auch trotzdem es schaffen kann, in der U23 auch trotzdem Profi zu werden. Das war halt mein Kampf mit Nassim.
Also, was sagst du zu diesen Worten?
Ja, stimmt, natürlich wollte ich halt unbedingt da rein. Ist ja klar, glaube ich, ist ja das Ziel von jedem. Und ich glaube, keiner wird sich freuen, wenn er dann erstmal in die U23 muss. Und es ist nicht klar, ob man das direkt schafft. Wie gesagt, ich hatte auf jeden Fall vielleicht zu hohe Ansätze, was man niemals haben darf, weil der Weg ist für jeden beschrieben und wie man den dann geht, entscheidet man dann selber. Ob man sagt, okay, nee, der Weg ist für mich hier vorbei, ich suche einen anderen Weg. Oder wenn man sagt, okay, ich nehme diesen Weg jetzt so an, wie der ist und ich werde alles dafür geben, dass ich dieses Ziel erreiche von mir. Ja, Asaf hatte ich einfach für mich, dass er mir halt in der Hinsicht einfach, dass er mich sehr, sehr viel unterstützt hat, was das angeht.
Und im Nachhinein muss man ja auch sagen, tat es dir ja auch ganz gut, ne? Weil so für mich ist die Oberliga halt ehrlicherweise so eine, wenn man das so sagen kann, eine richtig gute, aber auch eigentlich Schweineliga, ne? Also da sind teilweise ehemalige Profis, ehemalige Zweit-, Drittligaspieler, die wirklich mit allem Wasser gewaschen sind. Da sind junge, heranwachsende Talente, die Vollgas geben. Da geht es körperlich richtig zur Sache. Ja, da wird richtiger Männerfußball gespielt. Und das kann ja auch sehr, sehr förderlich sein.
Das stimmt. Also es hatte wirklich sehr, sehr viele Vorteile, um mich auf den Sprung in den Profibereich vorzubereiten. Wirklich. Also was körperlich angeht, habe ich mich dort extrem, extrem verbessert. Extrem verbessert. Ich bin ehrlich, taktisch lernt man dann nicht das, was man vielleicht in der Bundesliga lernt, aber was Einstellung angeht oder Motivation für das Spiel ist wirklich sehr, sehr förderlich und das war auch sehr, sehr wichtig für mich.
Und du hast dich ja dann sofort oder relativ zügig mit starken Leistungen in den Vordergrund spielen können. Gefühlt warst du ja fast in jedem Spiel, an jedem Tor beteiligt und dadurch ist deine Brust so ein bisschen breiter geworden? Hast du mehr Mut bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Man hat dann eine ganz andere Sicherheit. Man spielt viel befreiter, weil man weiß, okay, gleich, wenn ich eine Chance bekomme, mache ich ihn rein. So, das sind so Sachen, die für den Kopf sehr, sehr wichtig sind. Weil wenn es für einen läuft, dann passieren auch oft Sachen, die vielleicht glücklich aussehen, aber man steht dann halt einfach richtig oder solche Sachen, so die gehören einfach dazu. Und deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn es läuft, das ist auf jeden Fall nur positiv laufen kannst.
Ja, und du hast ja wahrscheinlich auch mehr Selbstbewusstsein gekriegt, um zu sagen, so Jungs, jetzt zeige ich euch wirklich mal, dass ich das Zeug zum Profi habe.
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Du hast dann auch regelmäßig die Chance bekommen, hast ja gerade schon davon erzählt, warst bei der China-Reise mit dabei. Wie war das für dich? Warst du da eher cool oder bist du da total angespannt hingereist, weil du gesagt hast, oh, jetzt bin ich bei den Profis gelandet?
Nee, ich war dankbar, dass ich dabei sein durfte, aber jetzt nicht so, das so locker genommen habe. Also ich war wirklich schon aufgeregt, vor allem auf die Spiele, die kommen, die vor allem in China waren, weil man halt abliefern wollte, ne? Man wollte halt Leistung zeigen, dass man es halt reinschaffen kann und alles, was man sich vorher erarbeitet hat, dass man sich auch dafür selber belohnt.
Du hast die Szene angesprochen, wie Huub Stevens dich angequatscht hat am Flughafen, dann hast du das Bremen-Spiel gemacht. Wie war das für dich dann quasi bei den Profis richtig angekommen zu sein?
Ja, war ein sehr, sehr schönes Gefühl. War ein sehr, sehr schönes Gefühl. Huub Stevens hat mir auch dann das Vertrauen gegeben. Aber ich habe im Training auch so Vollgas gegeben, wie noch nie zuvor, glaube ich. ja, es war einfach vor allem das Spiel gegen Bremen. Ich kann mich wirklich an keine Situation mehr erinnern, weil das so an mir vorbeigezogen ist. Das war echt unglaublich. Am nächsten Tag wollte ich mich an ein paar Sachen erinnern, aber ging wirklich gar nicht mehr, in keine Situation mehr. Ja, es war einfach wunderschön. Erinnerungen, die für immer bleiben. Und dafür ist man sehr, sehr dankbar.
Hat man sich dann so ein bisschen wie auf Wolke 7 gefühlt?
Ja, kann man so sagen.
Von Wolke 7 gibt es auch manche Trainer, die einen dann von ganz oben auch mal runterholen, um einmal so ein bisschen erden, wie Mike Büskens zum Beispiel.
Hallo, hier ist der Bujo und ja, Nassim, ich wollte mal fragen, ob du dich noch an den Moment erinnern kannst. Es war kurz nachdem du den Vertrag unterschrieben hast und du mit so einem Edelrucksack in die Kabine kamst. Ja, die sind so hässlich, die Dinger. Und ja, ich hoffe, dass du dich noch gut dran erinnern kannst, weil dann ging der Mülleimer auf und da war der Rucksack drin. Weil, und das ist etwas, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ein Profi zeigt sich weder über Rucksack noch über Auto, sondern zeigt sich nur auf dem Platz, mein Freund. Ja, arbeite hart. Und dann wirst du all deine Ziele erreichen, davon bin ich überzeugt.
Ja, das stimmt, was er sagt, stimmt auf jeden Fall. Aber ich habe ihm schon sehr oft erklärt, dass es nicht mein Rucksack war. Das war ein Rucksack vom Kollegen.
Das sagen sie alle, dass sie das sagen.
Nein, ehrlich. Das war wirklich ein Rucksack vom Kollegen. Also, ja, jetzt, das ist jetzt keine richtige Ausrede, weil ich ihn immer noch angezogen habe, aber trotzdem weiß ich mal Rucksack.
Sagen wir es mal so. Du wusstest, welche Botschaft er dir mit auf den Weg geben wollte.
Ja, auf jeden Fall zu 1000%. Und seitdem an habe ich mir auch niemals so einen Rucksack geholt. Ich komme immer noch mit einem Schalke-Rucksack zum Spiel. Werde ich auch immer machen.
Ja, apropos Spiel, wir haben gerade über die U23 so ein bisschen geredet. In der Oberliga, da spielt man dann teilweise vor ja, wenigen 100 Zuschauern noch und dann sagst du gerade, läuft man ein in die Veltins-Arena gegen Werder Bremen, 60.000 Leute da. Kann man das eigentlich komplett ausblenden, wenn man auf den Platz geht, weil es ist ja das gleiche Spiel, 22 Leute, zwei Tore, ein Schiedsrichter oder ist man dann, also hat man dann einen Köttel in der Hose?
Köttel in der Hose jetzt nicht, aber man versucht so eine gewisse Mischung zu finden, weil auf einmal bist du auf dem Spielfeld und alles ist so laut. Alles ist laut. Egal welche Aktion du machst, die wird quasi von den Fans dann so bewertet. Ob positiv oder negativ, ist relativ egal, weil man das dann trotzdem aufnimmt. Vor allem, das war auf jeden Fall bei mir so. Trotz all dem hat man halt immer versucht, das auszublenden, weil man sich halt aufs Spiel fokussieren musste. Aber so einfach war es gar nicht, dass man sagt, okay, ich blende jetzt alles aus und fokussiere mich nur aufs Spiel. Weil alles drumherum bekommt man halt schon mit und das war halt neu für einen, dass man das ausblenden kann, ja.
Und wie war es nach dem Spiel? Dann ist dein Smartphone wahrscheinlich explodiert wegen WhatsApp, SMS-Nachrichten, Instagram, was es alles gibt.
Ich brauchte erstmal Zeit für mich. Das Handy war erstmal beiseite, musste das erstmal realisieren, was da passiert ist. Und leider war es auch nicht positiv, ne?
Ja, leider ausgeschieden noch, leider, ja.
Ja, deswegen war es auch nicht so schön, aber für mich persönlich halt eine sehr schöne Erfahrung gewesen.
Gab es da eine Botschaft oder eine Nachricht, die dich besonders gefreut hat von einer Person?
Ja, von meinem Vater.
Und was hat er dir geschrieben? Weißt du das noch?
Ja, dass er sehr, sehr stolz auf mich ist und dass wir diesen Weg jetzt, der kommen wird, weiterhin gemeinsam gehen werden. Weil mein Vater ist immer, ja, vielleicht kann ich das mal noch einzeln erzählen, aber mein Vater ist seit Tag 1 bei jedem Spiel dabei gewesen. Ob in der Minikicker oder in der F-Jugend. Er war immer an meiner Seite. Ohne ihn hätte ich das nicht geschafft, so weit zu kommen.
Das heißt, er hat dich überall hingefahren, jedes Wochenende, Wind und Wetter, bei jedem Turnier, war immer dabei?
Genau, und ist auch immer da geblieben, gewartet, bis ich fertig bin. Und ich bin einer, der immer spät, also der sehr spät kommt, weil ich sehr, sehr lange dusche. Und muss sogar noch sehr, sehr lange warten und so, ja.
Ja, du hast doch eine Kurzhaarfrisur, das muss eigentlich schnell gehen, oder?
Ja, damals nicht.
Lass uns nochmal über die Nachrichten auf deinem Handy sprechen. Gab es da denn auch so WhatsApps von Personen, von denen du Ewigkeiten nichts mehr gehört hast und die dir dann was geschrieben haben und dich so ein bisschen in deinem Erfolg sonnen wollten?
Ich glaube, das ist leider ziemlich normal in dieser Zeit geworden, dass sich dann auf einmal Leute melden und sagen, ja, ich habe immer an dich geglaubt, ich wusste, dass du schaffst. Solche Sachen. Obwohl man vorher mit denen seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Man bedankt sich, aber man weiß, wenn welche Personen wirklich hinter einem waren, welche Personen wirklich für einen da waren und man schreibt denen einfach zurück und sagt Dankeschön, aber mehr ohne.
Ja, wenn man dich so im Training und im Spiel auch beobachtet, dann sieht man es immer, ein guter Freund von dir ist Ahmed Kutucu in der Mannschaft. Und ihr seid ja den gleichen Weg gegangen, beide in der U19 gespielt bei Norbert Elgert, aber dann habt ihr unterschiedliche Ausfahrten Richtung Profis genommen. Er hat es direkt geschafft und du hast den kleinen Umweg über die Oberliga genommen. Wie war das denn damals für dich, als klar war, Ahmed schafft das und ich bin erstmal nicht dabei? Hat man ihm das gegönnt oder war man eher so neidisch und hat gedacht, boah, warum er, warum ich nicht?
Auf jeden Fall gegönnt, zu 1000%, weil ich bin mit Ahmed sehr, sehr gut befreundet. Wir verstehen uns so gut. Ich habe ihm das auf jeden Fall gegönnt, aber ich glaube, jeder wird lügen, wenn er nicht gerne an seiner Stelle gewesen wäre. Aber ich bin ehrlich, das hat mich sogar umso mehr motiviert. Umso mehr motiviert, dass ich gesagt habe, ey Ahmed, wenn du da bist, ich komme auch. So, ich habe ihn noch geschrieben gehabt, ich weiß noch ganz genau, ich habe ihm gesagt gehabt, Ahmed, ich wünsche dir nur das Beste, alles Gute. Aber wir sehen uns in ein paar Monaten, ich komme dazu. Man hat mir auch gesagt, du wirst das schaffen und sowas. Und ich war auch fest davon überzeugt. Und ich glaube, so hält dann unsere Freundschaft auch viel, viel länger.
Das kann gut möglich sein. Aber du sprichst immer von Geduld und gleichzeitig diesem unbändigen Willen. Du hast ganz oft jetzt gerade gesagt, ich bin selbstbewusst, ich schaffe das, ich glaube an mich, sagst aber auch gleichzeitig, ich brauche Geduld. Wie passt das ineinander?
Ja, man kann ja nicht sagen, okay, ich bin geduldig und warte, bis meine Chance kommt. Man muss ehrgeizig sein und einen gewissen Willen haben, das schaffen zu wollen. Weil wenn man sagt, okay, ich bin jetzt geduldig und es kommt nichts, dann also man arbeitet nicht hart dafür, dass man diese Geduld so ausstattet, dass man wirklich so hart dafür arbeitet, dass wenn dieser Moment kommt, dass man da ist und wirklich auch die Leistung bringen kann, so dass man nicht sich jetzt ausruht und sagt, okay, ich bin jetzt geduldig. So, ich warte. Nee, man muss für dieses Warten hart darauf hin arbeiten. Weil wo ich jetzt zum Beispiel in der U23 war, wusste ich, okay, anscheinend hat das nicht gereicht, da muss ich ja jetzt noch mehr arbeiten, härter arbeiten als in der U19. Dann bin ich halt 2 Stunden vorher zum Training gekommen, bin dann nochmal ins Fitnessstudio gegangen, bin vorher aus Training zum Trainingsplatz gegangen, bin dann noch länger geblieben, habe vielleicht noch Freistöße trainiert oder Schusstechniken oder was auch immer, um dahin zu kommen, wo ich hin will. weil ich glaube, es gibt genug Beispiele dafür, dass man es anders nicht schaffen kann. Und da ist diese Mischung zwischen Geduld und harter Arbeit und Wille und Selbstbewusstsein ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man nichts überschreitet oder nicht zu viel für eine Sache. Also man sollte wirklich eine gewisse Mischung finden. Und ja, jeder findet seine eigene Mischung, glaube ich.
Die U23, wir hatten darüber gesprochen, die ist ja dann Meister geworden in dem Jahr und du konntest quasi zum Ende gar nicht mehr richtig dabei sein. Haben die Jungs dich vermisst oder hast du da Sprüche gekriegt oder haben die vielleicht gesagt, ja, weil du weg warst, sind wir aufgestiegen oder wie war das?
Nein, ich war leider erst wirklich nur zum Ende hin, wo wir dann jetzt ein Spiel hatten, weil konnte ich dann dabei sein und zuschauen. Aber die haben mir das alle sehr, sehr gegönnt, wirklich. Sind auch sehr, sehr stolz auf mich. Aber das, was ich halt meinte mit Wille und Ehrgeiz, ich glaube, jeder hat gesehen, dass, also vor allem der Mannschaft, jeder hat gesehen, dass ich es unbedingt schaffen wollte. Ob in den Trainingseinheiten oder wo auch immer. Deswegen war das für die, glaube ich, nicht so überraschend. Wie gesagt, die haben das auf jeden Fall sehr, sehr gegönnt. Und ja, ich habe die schon ein bisschen vermisst gehabt, vor allem auch das Trainerteam und so. War auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber man ist ja immer noch in Kontakt. Und ohne mich? Nee. Ohne mich wäre ich nicht Meister geworden.
Ich frage mal den Asa und Thorsten Fröhling. Am Ende dieser Saison 3 persönliche Erfolge. Klassenverbleib mit den Profis, Meisterschaft in der Oberliga und erster Profivertrag. Hast du dir da etwas mal so ein klein bisschen gegönnt? Hast du dich etwas belohnt? Also die Geschichte mit dem Rucksack, die kennen wir ja. Ist ja gar nicht deiner gewesen.
Ich bin so ein Autoliebling. Ich habe mir ein Auto gegönnt, ja, also via Leasing. Aber ich gehe mit meinem Geld wirklich so um, dass ich meiner Familie helfen kann. Also ich bin jetzt nicht so einer, der sich, Klamotten für 1.000 Euro oder so holt. Wirklich ganz, ganz selten. Wirklich, das ist bisher einmal passiert, dass ich das gemacht habe. Dass ich mir wirklich Sachen, die teuer sind, geholt habe. Aber auch im Rahmen. Weil ich finde, dass ich das Geld lieber anlege und so anlege, dass mir das in der Zukunft was bringt und ich mit dem Geld auch meinen Eltern, meiner Familie helfen kann. So, das ist für mich viel wichtiger, als mir teure Klamotten zu holen. Natürlich, wenn man, ich mache das immer so für mich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Stammspieler bin und quasi sagen wir mal, wir haben 4 Spiele gewonnen. Nein, sagen wir mal 3 Spiele. Wir haben 3 Spiele gewonnen, dass ich dann mit den 2 Spielen, die wir gewonnen haben, anlege, also zur Seite tue und mit der dritten Prämie mir dann damit was gönne. So, dass ich mir trotz all dem jetzt nicht sage, okay, ich spare, dies, das. Nee, man sollte sich trotzdem immerhin noch was gönnen. Ja, ich habe das auf jeden Fall so geregelt, dass ich sehr viel zur Seite lege, aber trotzdem mir ab und zu was gönne. Aber alles im Rahmen.
Ich finde das aber auch völlig in Ordnung. Also wer hart arbeitet und erfolgreich ist, der kann sich ja auch was gönnen.
Ja, natürlich. Man sollte sich auch was gönnen. Man sollte sich auch dafür belohnen.
Bist du eigentlich schon immer zentraler Mittelfeldspieler gewesen?
Ja. Also ich bin da sehr flexibel. Ich kann auch außen spielen, aber eigentlich immer auf der 10 gewesen. 10 war ich immer, habe ich mich immer am wohlsten gefühlt und auch immer am meisten Tore vorbereitet.
Spielst du denn da auch dann am liebsten oder ist dir das im Prinzip wahrscheinlich egal?
Ja, auf jeden Fall. Doch, ich fühle mich auf der 10 am wohlsten, aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn ich auf die Außen muss oder so. Immer. Im Endeffekt ist mir halt wichtig, dass ich dann Spielzeit bekomme und spiele. Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtigste für jeden.
Früher hast du gesagt, fandest du Messi cool, Ronaldinho cool, waren so deine Vorbilder. Ja. Gibt's jetzt so Spieler, an denen du dich so ein bisschen orientierst, gerade so als Jungprofi?
Man orientiert sich auch meistens an denen, die nah bei einem sind, von denen man schnell was lernen kann. Also jetzt auf uns bezogen in der Mannschaft, die auf jeden Fall auch viel Erfahrung haben, wie zum Beispiel Kali, dass man sich auch an ihn orientiert. Er hat ja auch vieles schon durchgemacht und vieles erlebt. Und er weiß, wie die Sache abläuft. Er kann mir vieles mit auf den Weg geben. Und das tut er auch. Ich höre auch immer zu, wenn zum Beispiel Benji mir was mitgibt oder solche Sachen. Ich versuche immer zuzuhören und vieles mitzunehmen und vieles zu lernen.
Einer, der auf jeden Fall sehr erfolgreich war in dieser Saison, ein Mannschaftskollege von dir, hat eine Frage an dich.
Hey Nassim, hier ist Suat. Die nächsten Fragen kommen von mir. Wann schießt du dein erstes Bundesliga-Tor? Und wie sieht dein Torjubel aus? Wie auf der Playstation?
Suat, Alter. Der Geilste, Alter. Mit dem bin ich auch so dicke. Ja, wann ich mein erstes Bundesliga-Tor schießen möchte, ich hoffe noch diese Saison. Das wäre sehr, sehr schön und für mich auch für mein Selbstbewusstsein sehr, sehr wichtig. Mein Torjubel würde direkt an meine Mutter gehen. Ich würde ein Herz zuschicken. Und was war die letzte Frage?
Das war sie, genau. Ob die dann wieder auf der Playstation aussehen wird.
Also, ne. Ja, vielleicht im Nachhinein. Also erst geht der Jubel an meine Mutter und dann vielleicht im Nachhinein ganz kurz noch da reinbringen.
Einfach zwei Tore schießen, dann kommst du gar nicht genau, in die Versuchung.
Genau, dann kommst du gar nicht. Genau.
Ja, Nassim, wir haben auf Instagram haben wir unsere Fans gefragt, was sie denn so für Fragen an dich haben. Du als Instagram-Nutzer hast es wahrscheinlich mitbekommen, dass wir dazu aufgerufen haben. Und die erste Frage, die kommt von Joe und der möchte gerne wissen, mit welcher Schalke-Legende hättest du gerne mal zusammengespielt?
Raoul.
Weil es deine Position ist und auch deine Jugend?
Ich finde, Raoul war ein sehr, sehr eleganter und geschmeidiger Spieler. War ziemlich ruhig am Ball. Hat die Situation meistens so leicht aussehen lassen, obwohl die gar nicht so leicht war. Obwohl er so, keine Ahnung. Ich habe ihn einfach wirklich, ich feiere, also ich finde sowieso, der spanische Fußball ist sowieso sehr schön anzusehen. Und Raoul hat das, glaube ich, mit nach Schalke gebracht. Und ich finde sowas schön, wenn man, weil Raoul hatte wirklich Spiele, wo er am Zaubern war, auch hier auf Schalke. Deswegen, hier auf Schalke finde ich Raoul.
Ja, kann man nachvollziehen, würde ich auch gerne. Martina möchte wissen, was als kleiner Junge dein Traumberuf war.
Von jedem Jungen war, glaube ich, Traumberuf an erster Stelle Fußballer.
War auch Feuerwehrmann oder Polizist.
War auch mein Traumberuf. Aber ich bin ehrlich, ich hatte keine andere Option. Bei mir war nur Fußball im Kopf. Auch von meinem Vater. Schule natürlich immer durchgezogen. Aber wenn ich kein Fußballer gewesen wäre, weiß ich ehrlich nicht, wo ich jetzt gelandet wäre. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich vielleicht auch die Arbeit von meinem Vater angenommen hätte, Werkstoffprüfer. Aber ja, sonst einen anderen Traumberuf hatte ich nicht.
Dann lass uns wieder über Fußball sprechen, denn Erik möchte wissen, der macht bei einem Managerspiel mit und ist immer ganz heiß montagmorgens auf die Kickernoten, weil danach die Punkte verteilt werden. Und er möchte wissen, ob du als Fußballprofi denn auch nach den Spielen auf deine Noten schaust oder ob dir das eigentlich völlig egal ist.
Nee. Also Kicker bewertet das, glaube ich, immer so, also, keine Ahnung, nicht so positiv, glaube ich, also meistens. Aber ja, natürlich, man schaut halt schon, ne, wie viel ist man gelaufen, wie viel Zweikämpfe hat man gewonnen. Die ganzen Statistiken ist einem, glaube ich, schon wichtig, um zu schauen, wie die Statistiken eigentlich von einem aussehen. Ob man jetzt für sich selber jetzt weiß, okay, ich habe ein gutes Spiel gemacht, und im Vergleich zu Spielen, wo man sagt, okay, vielleicht war es heute nicht so gut. So, dass man auch den Vergleich hat über die Statistiken her. Ne?
Wallon fragt, wann vorm Spiel ihr die Startaufstellung erfahrt? Erst im Stadion oder wisst ihr da schon, wo vorher wer spielt?
Wir trainieren meistens schon einen Tag vorher so, dass man ungefähr weiß, okay, die Mannschaft könnte anfangen. Aber erst am Spieltag, wenn man sich vorher zusammen trifft, da weiß man erst Bescheid, wer wirklich dann spielt.
Ja, dann lass uns jetzt über deine Anfänge auf Schalke sprechen. Du bist ja damals als 15-Jähriger vom FC Iserlohn in die Knappenschmiede gewechselt. Wie ist denn Schalke damals eigentlich auf dich aufmerksam geworden?
Damals bei FC Iserlohn hatte ich Oliver Runert als Trainer. Und der war ja Leiter von der Jugend, damals noch bei Schalke. Und ich war halt einer der wichtigsten Spieler bei Iserlohn. Es lief immer gut. Wir waren dann noch beim Westfalen-Pokal im Finale gegen Dortmund, bei Schalke gegen Dortmund ausgeschieden. Und ja, ich habe da super Spiele gemacht, war auch Kapitän und so. Da hat mir Oliver Runert immer gesagt, deine Chance wird kommen, ich werde dir Probetraining besorgen bei Schalke und so. Und ja, dann kam es auch dazu, dass ich die Chance bekommen habe, Probetraining bei Schalke zu machen, bei Willi Landgraf damals noch. Und Willi war so überzeugt von mir, dass er direkt gesagt hat, ja, den Jungen nehmen wir. Also, und ja, natürlich gab es auch andere Angebote, wie zum Beispiel Bochum, Rot-Weiß Essen, solche Vereine, aber wenn man die Chance hat, glaube ich, in die Knappenspiele zu wechseln, ich glaube, da würde niemand Nein sagen.
War Oliver Runert denn damals der ausschlaggebende Punkt für dich, dass du gesagt hast, ja, Schalke ist die richtige Adresse für mich, weil du auch wusstest, was er für ein Typ ist und dass er dir wahrscheinlich auch nicht irgendwelche Sachen vorgaukelt, sondern dass das alles, was er erklärt, auch stimmt?
Ja, natürlich. Ich glaube, Oliver Runert weiß, glaube ich, auch, was meine Qualitäten sind, weil ich unter ihm trainiert habe. Aber trotz all dem wollte er halt auch nur das Beste für mich und der wollte mir auch vieles ermöglichen, auch in der Hinsicht. Aber der hat mir jetzt nichts geschenkt. Ich hatte jetzt auch keinen Bonus, weil ich von Oliver Runert oder so kam. Willi Landgraf hat mich ja noch nur genommen, weil er wirklich auch sehr überzeugt von mir war. Deswegen, es gibt viele, viele Menschen, bei denen man sich bedanken kann, aber im Endeffekt liegt es wirklich an einem selber, ob man es halt dann auch so durchzieht und das dann wirklich auch selber will oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt die Chance, aber ich probiere mal.
Hast du denn heutzutage noch manchmal Kontakt zu Oliver Runert? Also vor ein, zwei Wochen habt ihr euch ja wahrscheinlich sogar gesehen in Berlin beim Spiel.
Ja, mein Vater hat auch guten Kontakt zu ihm. Wir sind da schon im guten Kontakt, ja.
Ja, du bist aus Iserlohn gekommen, aber gebürtig aus Hagen, Hohenlimburg, die Ecke. Wie war das denn damals für dich, als du auf Schalke gewechselt bist? Hast du im Internat gelebt oder bist du jeden Tag gefahren worden?
Also erstmal vorab, ich bin in Hohenlimburg geboren, ja, Hagen, Hohenlimburg geboren, aber gelebt habe ich immer in Iserlohn. Also da bin ich dann aufgewachsen. Jeden Tag kam ich von der Schule gegen 14 Uhr, 15 Uhr, direkt was gegessen und dann ab in den Fahrdienst. Ab in den Fahrdienst und dann, ja, wieder, wenn das Training vorbei war, 8, 9 Uhr, dann zurückgefahren. Und so war eigentlich immer der Tagesablauf. Und dann, wo es dann 2019 hinging, hat mich dann auch öfters mein Vater gefahren.
Wie hast du das hinbekommen? Die Konstellation, Fußball, Schule, war das schwierig, manchmal alles unter einen Hut zu kriegen?
Ja, schon, weil manchmal hat man gar keine Zeit gefunden, um die Hausaufgaben vorher zu machen. Wenn man wirklich nach Hause kommt, man muss wirklich ganz schnell essen, weil der Fahrdienst war schon da. Dann müsste man direkt wieder los. War nicht immer so, aber meisten Tage schon. Ja, ist auf jeden Fall nicht einfach, ne? Ist jetzt nicht wie, ist nicht wie jetzt, dass man wirklich nur Fußball hat, dass man sich genau nur darauf konzentrieren kann. Meistens war das ja so, dass du dann halt, vielleicht hast du mal eine schlechte Note geschrieben und bist nicht so gut gelaunt. Und dann kommst du nach Hause, musst dich beeilen zum Training, hast schon so einen Kopf und, ja, meistens war es auch für den Kopf nicht einfach. Aber als junger Spieler, also als generell als Jugendlicher, freust du dich einfach, wenn du dann auf dem Platz bist. Auch wenn du weißt, dieses Training wird heute anstrengend, freust du dich darauf, dass du wirklich nur Fußball spielen kannst. Weil meistens schaltest du dann wirklich alles ab, wenn du da auf dem Platz stehst.
Du hast gesagt, du hast deinem Vater ganz viel zu verdanken, weil er dich immer gefördert hat. Was hat er denn gemacht, wenn du mit einer schlechten Note nach Hause kamst?
Sage ich lieber nicht.
Also zum Training bist du ja trotzdem gefahren. Da musst du ja irgendwie eine andere Strafe bekommen haben.
Ja. Nein, also mein Vater war wirklich immer einer, der sehr gründlich mit mir geredet hat, mir vieles erklärt hat, was Sache ist, dass es nicht nur Fußball gibt, dass viele andere Sachen dazugehören, dass nichts vorgeschrieben, also dass nichts, also keiner verspricht mir, dass ich Fußballer werde. Deswegen ich die Schule zu 1000% durchziehen muss, und weil meistens habe ich immer die Ausrede benutzt, ja, ich konnte nicht lernen, weil ich mich auf Fußball konzentrieren muss. Das war meine Ausrede. Aber keine Chance, mein Vater. Ja, sowas halt. Also wirklich, der war immer einer, der versucht hat, dass ich beides auf Topform hinbekomme. Dass ich beides zu 100% nicht durchziehe und nichts vernachlässige.
Was war für dich denn die größte Umstellung nach dem Wechsel von Iserlohn zu Schalke 04?
Dass ich wirklich keine Zeit mehr hatte. So, dass ich quasi wirklich nur noch Schule, Fußball, Schule, Fußball, Schule, Fußball. Und dass man wirklich noch am Wochenende vielleicht einen Tag gefunden hat, wo man vielleicht rausgehen könnte oder so. Aber selbst da auch eher seltener. Ja, das war für mich die größte Umstellung. Und natürlich auch ja, das Niveau, ne, was Fußball angeht. Von Iserlohn aus nach Schalke.
Ja, wahrscheinlich hast du in Iserlohn dir hinten am 16er den Ball abgeholt, hast 10 ja, Leute natürlich ausgespielt und vorne dann quergelegt. Ja. Und die Zeiten waren ja, dann jetzt vorbei, ne?
Ja, natürlich, das auch. Das gehört auch dazu, das stimmt.
Ne, gab es irgendwas, was du damals in dieser Zeit, als du keine Zeit hattest, vermisst hast? Beziehungsweise jetzt, wo du im Nachgang sagst, ja, es hat sich zwar gelohnt, dass ich das alles auf mich genommen habe, aber vermissen tue ich trotzdem die Zeit mit Freunden, am See abhängen.
Nee. Also ich war wirklich immer schon damals so ehrgeizig, dass ich auch nicht jetzt den Drang danach hatte, okay, scheiße, ich habe heute Training, ich kann nicht mit Kollegen raus. So habe ich nie gedacht. Werde ich auch jetzt niemals machen, weil ich in der Hinsicht sehr, sehr ehrgeizig bin und ich sehr, sehr weit kommen möchte. Ich denke Schritt für Schritt, aber ich setze mir mal sehr, sehr hohe Ziele. Und damals schon, wo ich nach Schalke gewechselt bin, habe ich gesagt, okay, ich muss hier Profi werden. So, das war vielleicht sehr, sehr witzig, aber ich bin halt so, dass ich mir wirklich immer sehr, sehr hohe Ziele setze. Und ja, ich glaube, nur so kann man noch an die Ziele rankommen.
Top. Wir haben noch einen Gruß von einem Freund von dir. Den hören wir uns mal an.
Hey Nassim, hier spricht Ahmed. Wir kennen uns jetzt seit fast 6 Jahren und haben einiges gemeinsam. Vor allem die Zeit in der Knappenschmiede, in der du ein richtig guter Freund geworden bist. Wir hatten viel Spaß, haben aber auch viel gelernt, vor allem bei Herrn Elgert. Gibt es eine Situation aus der Knappenschmiedezeit, an die du dich heute noch gerne zurückerinnerst oder ein bestimmtes Spiel?
Ahmed. Ja. Das war das Spiel gegen Gladbach. Da haben wir die Meisterschaft klar gemacht. Und da kam ich von meiner Verletzung zurück.
Die Westdeutsche Meisterschaft.
Genau, die Westdeutsche Meisterschaft. Ja. Da kam ich von meiner Verletzung zurück. Die Verletzung ging 6, 7 Monate. Das war meine erste richtige Verletzung, die ich hatte. Und das war dann das war wieder das Spiel, wo ich dann wieder gespielt habe. Und da weiß ich noch, da kam ich 75. glaube ich ungefähr. Also ich habe noch 15 Minuten oder so bekommen, wo ich dann auf dem Feld war. Ja. Und da haben wir das Spiel gewonnen und haben die Westdeutsche Meisterschaft klar gemacht.
Ja, war das so ein bisschen ein Bonus vielleicht von Norbert Elgert?
Ja, weil ich glaube auch Herr Elgert weiß, wie viel ich auch für die Mannschaft investiert habe. Dass die Verletzung so gekommen ist, war ziemlich bitter, weil das eher so an Überbelastung lag und sowas. Aber er weiß, was für eine Einstellung ich habe und dass ich immer für die Mannschaft da bin und er mich damit quasi dann so belohnt hat.
Du wirkst sehr besonnen teilweise, du wirkst schon für dein Alter sehr erwachsen, du weißt, was du willst. Wie bist du außerhalb des Platzes gereift? Wie hast du dich da entwickelt? Wie kam das?
Ja, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich schon sehr, sehr früh, dass ich meinen Cousin mal mitgenommen habe. Schon sehr, sehr früh. Mein Cousin ist mittlerweile 35. Ich war als 15-Jähriger mit ihm dabei und der war 30. So, auch wenn wir rausgegangen sind. Ich habe immer sehr, sehr viel von ihm mitgenommen. Und vieles auch gelernt. Ja, ich finde, keine Ahnung, ich bin halt wirklich so einer, der nicht so gerne feiern geht oder solche Sachen macht. Ich möchte wirklich, weil ich halt auch sehr, sehr familiär bin, habe ich jetzt zum Beispiel auch eine Freundin, die ich hoffentlich schon sehr, sehr bald heiraten werde. Und ja, ich denke halt so, ne? In der Hinsicht. So, dass, weil, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, aber ja, Familie bedeutet mir halt sehr, sehr viel und darauf setze ich am meisten. Und ja, dass es jetzt auch so gekommen ist mit meiner Freundin, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es alles so gepasst hat und dass wir uns so gefunden haben. Von daher bin ich zurzeit sehr, sehr glücklich.
Weiß sie auch von ihrem Glück?
Natürlich.
Ja, nicht schlecht.
Nein, auf jeden Fall. Ja.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, da freuen wir uns für dich und drücken weiter in die Daumen.
Danke.
Familie weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich liebe das Essen. Wie
Aha.
ist es bei euch? Wie achtest du in der Familie bei Familienfesten auf deine Ernährung? Achtest du speziell auf deine Ernährung überhaupt als Profi?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Meine Freundin unterstützt mich auch dabei, dass sie noch die Sachen kocht. Wir haben auch einen bestimmten Ernährungsplan, den wir dann auch einhalten. Also denke ich mal, dass sie meistens einhalten. auf jeden Fall, na, also bei mir war es halt immer so, wenn ich nach Hause komme, Mutter hat Essen gemacht, dann musst du was essen. Da gibt es keine, nee, Mama, das ist ungesund oder was auch immer. Also meistens sind unsere Gerichte auch wirklich nicht ungesund. Sind meistens auch ziemlich gesund. Aber wenn ich bei Mutter zu Hause bin, vertraue ich da voll und ganz. Und die weiß auch, was sie zu essen macht. Was sie auch, meistens macht sie sogar extra Essen für mich, wo ich immer sage, Mama, brauchst du nicht extra für mich Essen machen? Dann meint sie, nee, du musst aber gesund essen. Ja, solche Sachen
Kannst du denn auch
halt.
selber kochen eigentlich?
Ja. Nee, kann ich nicht.
Nur Spaghetti mit Tomatensoße?
Das war Spaghetti mit Tomatensauce und Eier. Das war's.
Ja, immerhin, ne?
Ja.
Gibt's denn so ein Gericht, das dir persönlich richtig Power verleiht, wo du sagst, so das ist für mich nochmal die zusätzlichen Prozente, die ich brauche?
Ja. Aber wir auf Marokkanisch nennen das Marmeta. Marmeta nennen wir das. Das ist so ein Kartoffelgericht mit Fleisch und so drum und dran. Also wenn ich mir das gebe, wenn mir das meine Mutter vorm Spiel machen würde, würde ich laufen wie kein anderer.
Dann vor jedem Spiel die Tupperdose rausholen und warm machen und
Genau.
dann klappt es auch mit dem Doppelpack und dem Gruß an der Mutter, ne?
Genau. Das stimmt.
Hast du denn vor Spielen eigentlich so spezielle Rituale, dass du dich irgendwie besonders motivierst? Also klar, du hast gesagt, ich rede mir immer zu, ich schaffe das, ich bin stark. Aber auch irgendwie was Verrücktes vielleicht, dass du sagst, keine Ahnung, jeden Morgen die gleiche Quietscheente in der Dusche oder so, oder?
Nee, ich bin auch sehr religiös und ich höre mir zum Beispiel vor dem Spiel gewisse Versen vom Koran an oder solche Sachen oder gewisse Weisheiten. Ja, ich finde, das ist so für mich, also für mich ist das auch sehr wichtig und das gibt mir auch dann eine gewisse Motivation. Aber jetzt so verrückte Sachen habe ich nicht. Nee.
Gibt es denn Personen, die dir vielleicht auch helfen, die deinen Karriereweg begleiten? Also hast du vielleicht einen Mentor oder?
Meine Familie und das ist der beste Mentor für mich. Aber auch wie mein Berater und so. Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, was für Leute ich an meiner Seite habe. Weil ich weiß, dass die mir das vom Herzen gönnen und die mich über alles lieben und die immer für mich da sein werden.
Und wie ist das so beim Thema Kritik? Du hast vorhin erzählt, dein Vater ist bei jedem Spiel dabei. Wenn der dir dann nach dem Spiel sagt, das war vielleicht nicht so gut, winkst du dann ab oder hörst du dir das Ganze an?
Also ich glaube, da war kein Spiel dabei, wo er gesagt hat, mein Sohn, du warst heute super. Also er hat immer was gefunden, was er zu kritisieren hat. Ich habe wirklich Spiele dabei gehabt, da habe ich einen Hattrick gemacht, da haben wir gewonnen, alles drum und dran. Da hat er mich wirklich fertig gemacht, warum ich die eine Aktion nicht richtig ausgespielt habe. Da hätte ich auch noch ein andere, also hätte ich ein Tor mehr geschossen. Da habe ich ihm gesagt, Papa, aber ich habe doch 3 Tore gemacht. Nee, du hättest 5 machen können. So Kleinigkeiten. Natürlich, er weiß im Endeffekt selber, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe, aber er will mir halt nur mit auf den Weg geben, dass ich jede Aktion, zu 100%, ausführen soll.
Ja, ist wahrscheinlich auch seine Einstellung, dass er dir sagen will, immer 100% zu geben und nicht irgendwie, ja, du machst 3 Tore und sagst dann, jetzt mache ich 98%, beim nächsten Mal klappt das auch mit ein bisschen weniger, ne?
Genau.
Apropos 100%, ihr als Mannschaft und Schalke als Verein stehen für großes soziales Engagement. Lass uns daher mal ein bisschen über den 1000-Freunde-Bus reden. Für alle, die nicht wissen, was das war, Gazprom und Schalke haben vor kurzem eine Dankeschön-Aktion für Leute aus systemrelevanten Berufen in der Region Gelsenkirchen gestartet. Dabei zum Beispiel war die Fanplattform Schalker Leben gemeinsam mit Olaf Thon in unserem Mannschaftsbus unterwegs und hat Goodiebags verteilt. Nassim, du hast mit einer kleinen und wichtigen Großbotschaft im Namen der Mannschaft dich quasi an dem Projekt beteiligt. Was glaubst du oder wie wichtig findest du es, dass gerade in dieser Zeit Stadt und Verein zusammenhalten?
Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns. Also für uns ist, glaube ich, in allen Hinsichten wichtig. Wegen der Situation und wegen auch anderen Sachen. Deswegen ist es, glaube ich, das Geringste, was wir machen können mit einer Grußbotschaft. Ja, uns damit vielleicht zu bedanken, ist, glaube ich, das Mindeste, was wir machen können.
Alle Zuhörer, die Interesse daran haben, die können nämlich nochmal gerne auf den sozialen Kanälen von Schalker Leben vorbeischauen und da könnt ihr nämlich nochmal die Aktion mit Nassim in einem kleinen Film sehen. Gemeinsam mit Gazprom wurde da nämlich was richtig Schönes auf die Beine gestellt.
Ja, Nassim, kommen wir zurück zu dir. Du hast in der Vergangenheit schon einige Spiele für die marokkanische U23-Auswahl bestritten. Gab es eigentlich auch schon mal Kontakt zum A-Team, zum marokkanischen A-Team?
Ja, ich wäre jetzt eingeladen worden. Jetzt wäre Corona nicht gewesen, wäre ich dabei gewesen bei den Lehrgängen, die jetzt gekommen wären. Aber wir sind immer noch in Kontakt, in gutem Kontakt. Ja, jetzt mal schauen, wann es wieder mit der Nationalmannschaft losgeht. Dann werde ich höchstwahrscheinlich dabei sein.
Ja, dann drücken wir mal ganz fest beide Daumen. Gab es denn irgendwann noch mal Kontakte zur deutschen U-Nationalmannschaften, U19, U20, U21?
Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, ja.
Ja, aber dass du zur marokkanischen A-Nationalmannschaft eingeladen werden sollst, das zeigt ja, dass du ein guter Kicker bist. Aber du hast doch noch ein anderes riesengroßes Talent, denn du hast an der PlayStation vor wenigen Wochen in der Corona-Pause für Schalke an der Bundesliga-Home-Challenge teilgenommen. Und gemeinsam mit unserem E-Sportler Tim Latka hast du da richtig gerockt. Und der Tim, der stellt jetzt auch die nächste Frage.
Hey Nassim, hier ist Tim Latka. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir die Bundesliga-Home-Challenge zu spielen. Ich glaube, das war für uns beide eine ziemlich coole Nummer. Wir waren ja auch ziemlich erfolgreich, konnten ja jeden einzelnen Spieltag gewinnen. Ich habe mich deswegen schon immer gefragt, warum bist du eigentlich so ein guter FIFA-Spieler geworden?
Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so auf meinen Cousins unterwegs war, vor allem mein Cousin Mohamed. Aber unsere Leidenschaft war auch Zocken. Also ich war damals schon sehr, sehr gut und mein Cousin ist auch so ein FIFA-Experte. Er war auch sehr, sehr stark in FIFA und ich habe mich immer mit ihm immer gemessen. Und ja, ich glaube, es fing schon früh an, dass ich auf hohem Level gespielt habe, dank meinem Cousin. Und ja, ich glaube, man braucht aber trotzdem auch da so ein gewisses, ja, ob man das Talent nennen kann, glaube ich schon, aber auch so ein gewisses Talent. Und das habe ich auch da in der Hinsicht.
Jetzt hast du früher gezockt mit deinem Cousin, sagst du, dann hast du wahrscheinlich mit Messi gezockt, Ronaldinho, Raul vielleicht und jetzt spielt auf einmal Bourgelab mit Bourgelab. Also wie ist das denn, wenn man sich selbst auf der Konsole steuert?
Ja, top, ehrlich. Es ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Vor allem, wo ich dann noch in der Bundesliga umstehen, immer mich selber getroffen habe, war vielleicht ein paar Situationen zu egoistisch. Aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das ist ein schönes Gefühl. Im Endeffekt ist es ja, weil man FIFA schon damals gespielt und man ist jetzt selber dabei, man kann jetzt selber mit sich treffen, man hat einen eigenen Spieler, schon ein sehr, sehr schönes Gefühl eigentlich.
Warum bist du denn eigentlich für die Home Challenge ausgewählt worden? Also wir haben einen Kader von 25 bis 30 Leuten und relativ schnell war ja klar, dass du das machst. Gab es da so eine Abstimmung im Team oder ist das einfach bestimmt worden?
Also wenn wir im Trainingslager waren oder so, hat sich wirklich keiner getraut, gegen mich zu spielen. Ob Suat oder wer auch immer, haben sich immer geweigert und das hat schon halt so rumgesprochen, dass ich der Beste bin, was FIFA angeht. Und Salif meinte dann immer, nee, ich bin besser als du. Dann haben wir ein Spiel gemeinsam gemacht. Da hat er wie viel verloren? 6-2, glaube ich. Und da hat er es dann auch aufgegeben und da war dann klar, dass ich dann spielen werde. Und ich habe auch gerne gespielt, also hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Was gab es denn für ein Feedback aus der Truppe nach dem erfolgreichen Auftritt?
Ja, nur Positives. Vor allem das Spiel gegen Dortmund, da habe ich dann auch so einen Extra-Pokal bekommen von der Mannschaft.
Was heißt das, Extra-Pokal?
Ja, so einen kleinen Pokal habe ich dann bekommen, so als Dankeschön von der Mannschaft. So, dass das war ja noch vor dem Derby-Spiel. Ja, so quasi das wie so eine Vorlage, dass wir das dann mit so eine Vorlage fürs richtige Derby.
Das wäre schön gewesen.
Ja, leider war es dann nicht, aber das wäre echt schön gewesen.
Hat sich denn auch irgendein Mitspieler mal mit so einem Augenzwinkern beschwert, dass du ihn nicht aufgestellt hast oder ihn so ein bisschen auf den Platz schneidest?
Nee, war ein paar Witze dabei, aber nee.
Kurz nach der Bundesliga-Home-Challenge hast du ja in der Corona-Pause erneut für Schlagzeilen gesorgt. Du hast ja den Stay-at-Home-Cup von Schalkes Partner Konami gewonnen. Ne, bist du sozusagen the King of Europe, der König von Europa. Und du hast ja Weltmeister wie Antoine Griezmann, der war mit im Turnier von Barcelona, Pjanic von Juventus Turin, Scott McTominay von Manchester United, unter anderem Bernd Leno im Finale besiegt.
Ja.
Du bist ja nicht nur dann anscheinend der Beste in der Mannschaft, sondern wahrscheinlich dann wirklich aus der gesamten Fußballszene. Hat dich das so ein bisschen überrascht?
Nee, also viele sagen, wie zum Beispiel was FIFA angeht, ich spiele zu viel oder was auch immer, aber es ist wirklich nicht so. Ich spiele wirklich nicht zu viel. Ich, keine Ahnung, es liegt mir einfach im Blut. Wie zum Beispiel jetzt Pro Evolution. Ich habe nur Pro Evolution 2010 damals noch gespielt gehabt mit meinem Cousin. Und das war wirklich der einzige Teil, den ich gespielt habe. Da sind ja Spieler dabei gewesen, wie Griezmann, die ja quasi Profi-Pro-Evolution-Spieler abziehen. Oder Bernd Leno oder was auch immer. Und ich das einfach mitgemacht habe, so als Spaß, wirklich nur als Spaß. Weil ich wusste normalerweise keine Chance. Aber wo ich dann das erste Spiel gewonnen habe, habe ich mir gedacht, okay, komm, vielleicht ist da was drin. So, dann komm. Natürlich hatte ich dann noch den mehr herab. Und der ist ja unser Profi, was Pro Evolution angeht, auch für den S04. Und der hat mir halt dann noch die Taktiken gemacht, weil ich hatte ja keine Ahnung davon, wegen den Taktiken und sowas. Das war schon wichtig, dass er mir die Taktiken eingestellt hat, die Ausstellung auch gemacht hat. Aber im Endeffekt, erstes Spiel war schwer für mich, sage ich ehrlich, weil das ein komplett anderes Spiel ist als FIFA. Aber trotzdem habe ich das dann schnell verstanden und wusste, was dann ziemlich effektiv ist und wie man schnell zum Torerfolg kommt und wie man auch gut verteidigen kann.
Er hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne? Du hast Dominik hat es gerade gesagt, der König von Europa, du hast den Stay-at-Home-Cup von Konami gewonnen. Und als Preis hat Konami dem Verein tatsächlich auch was zukommen lassen. Und da gucken wir jetzt mal rein. Da haben wir nämlich PES-Fußbälle in drei verschiedenen Größen, ein Trikot für dich, eine Sonnenbrille jetzt für die warmen Wochen und einen Umschlag mit einer Glückwunschkarte und einem Autogrammball vom FC Arsenal. Und ich schaue mal drauf, hier hat auch Bernd Leno unterschrieben, dein Finalgegner. Okay. Habt ihr danach eigentlich mal gequatscht? Hat er dir gratuliert?
Nee, ich weiß nur noch, dass ich von ihm markiert wurde auf Instagram, aber geschrieben haben wir nicht, nein.
Er war wahrscheinlich noch zu geknickt, dass er als guter PES-Spieler dann gegen dich verloren hat.
Stimmt.
Aber du hast es gerade gesagt, PES 2010 hast du das letzte Mal gespielt, Pro Evolution Soccer und FIFA eigentlich regelmäßig, aber wie ist das so? Zwei unterschiedliche Games, zwei erfolgreiche Auftritte, ist das so neben der Geduld auch die Vielseitigkeit, die dich auszeichnet?
Ja, wie gesagt, ich glaube, nicht jeder kann natürlich, wenn man eine Sache oft macht, ist ja logisch, dass man diese Sache dann gut wird und diese Sache dann gut kann. Aber mir ist es wirklich so, dass ich ab und zu spiele, ja, weil wenn ich wirklich gar nicht spielen würde, dann könnte ich das ja niemals so gut. Aber viele Leute denken dann, dass ich da wirklich jeden Tag nach dem Training mich hinsetze und bis abends da durchspiele. Aber es ist ja nicht so. Und ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, aber ich glaube einfach, dass es so ein gewisses Talent von mir ist und das auch viel mit meinem Cousin zu tun hat, dass wir auch damals viel Zeit damit verbracht haben und uns immer herausgefordert haben.
Aber du sagst ja so, es ist ja auch diese Vielseitigkeit, die dich ausmacht, dass du auch im realen Fußball dir einfach die Zeit nimmst, extra Schichten schiebst.
Ja, natürlich.
Dass du einfach Bock auf Erfolg hast, ne?
Ja, natürlich. Also egal welche Sache, ob es in der Schule war, dass einer besser als ich in Mathe war, habe ich mir geschworen, dass ich besser als der sein werde. Auch wenn ich wusste, okay, ich kann das nicht, aber ich habe mich da hingesetzt und habe mir geschworen, ich werde das jetzt lernen und werde das besser hinbekommen als er. Weil ich mag das nicht so, wenn Leute andere Sachen besser können als ich. Auch wenn ich weiß, eigentlich kann ich diese Sache gar nicht so gut, habe ich dann trotzdem so einen gewissen Ehrgeiz, um zu sagen, okay, dann werde ich mich so lange daran hinsetzen, bis ich diese Sache besser kann als er.
Ja, war bei mir in Mathe jetzt in der Schule nicht so. aber in gewissen anderen Dingen war ich auch so ein bisschen ehrgeizig und auch vielseitig. Und ja, apropos Vielseitigkeit, die ist auch in unserer letzten Rubrik gefragt. Wir sind gleich am Ende, aber wir haben noch die 04 Begriffe und die schießt Dominik jetzt ins Rennen.
Und zwar ist der erste Begriff Rückennummer.
Ich glaube, jeder weiß, die U23 war sehr wichtig für meinen Weg. Und ich hatte in der U23 die 16. Von daher ist diese Zahl für mich sehr, sehr, sehr bedeutend. Und deswegen habe ich die Zahl auch genommen.
Andersrum gefragt, warum hast du denn in der U23 dann die 16 gehabt?
Weil es keine andere Nummer gab. Die andere Nummern war nicht so cool. Die 10 war vergeben. Alle Nummern, die ich gerne habe, die 11 waren vergeben. Deswegen kam ja etwas später dazu, weil ich ja vorher noch bei den Profis war.
Afrika Cup.
Ja, möchte ich sehr, sehr gerne dabei sein. Ne? Kann ich noch dabei sein? Und wenn ich dann die Chance bekomme, bei Marokko aufzulaufen, also vor allem jetzt erstmal beim Training dabei zu sein, werde ich natürlich auch da wieder mein Bestes geben, um bei Afrika Cup dabei sein zu können. Afrika Cup ist sowieso auch für meine ganze Familie was ganz, ganz Besonderes. Und es wird Zeit, dass Marokko wieder den Afrika Cup gewinnt.
Der dritte Begriff ist, du hast gesagt, du kommst aus dem Sauerland, aus Iserlohn. Schützenfest.
Oh, wie lange ich da nicht mehr war. Nee, ist ein schönes Fest. Ja, bin da ab und zu mit meinen Kollegen. Gehe da auch mal durch mit meiner Familie. Sehr interessant. Kann man auf jeden Fall, wenn man Zeit hat und sich das mal anschauen möchte, mal dahin gehen. Ob mit Familie oder mit Freunden.
Erzähl mal, wie sieht das speziell bei dir in der Region, in der Heimat aus, wenn du sagst, mit deiner Familie bist du da häufiger mal gewesen?
Ja, da ist ja so eine kleine Kirmes, wo man dann halt ich habe ja kleine Brüder, kleine Geschwister, wo man halt mit denen da hingehen kann und die dann überall drauflassen kann. Ne? Das ist eigentlich der meiste Grund, warum man mit der Familie da hingeht. Wegen halt der Kirmes.
Oh, ein Kumpel, den ich jetzt letztens gefragt habe bezüglich Schützenfest, der hat andere Gründe.
Da, dieser Grund ist auch ganz, ganz, also wenn du da durchläufst, da findest du nur Leute, die sich schön die Kante geben.
Und der letzte Begriff, Fußballtennis.
Fußballtennis. Ja, kann ich eigentlich ziemlich gut. Macht Spaß. Spielen wir oft im Trainingslager. Aber auch an Einheiten, die vielleicht Spaß machen sollen. Da ist Fußballtennis auch immer an erster Stelle. Und bin ich auch ziemlich gut darin.
Ich glaube, aber nicht der Beste. Wir hören mal rein.
Nein, wer kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Also ein bisschen.
Nassim, wer war der beste Fußballtennisspieler, gegen den du je gespielt hast? Ich sag nur Trainingslager Billerbeck.
Aber gegen Assa ist ja so unfair. Ey, wow. Ey, der, ne, wenn er den Ball mit seiner Brust da so hoch spielt und dann mit dem Kopf da reinschmettert, ey, da, wenn der mit dem Kopf da den Ball da reinbringt, das ist so, als würde ich mit voller Wucht schießen. Ey, das ist ja Wahnsinn. Gegen Assa wirklich keine Chance gehabt. Assa muss man sagen, Maschine, Fußballtennis, keine Chance gehabt.
Ja. Kannst du dich noch an das Ergebnis erinnern? Also war es richtig, richtig deklassierend?
Nein, so eindeutig war es nicht. Da war die Technik dann auch schon ein paar Mal zu sehen von uns, aber Assa war da mit seiner Durchschlagskraft. Ja, das Problem ist, egal wie du den Ball da hinhaust, der nimmt dir dann mit seiner Brust an und legt den quasi schon so vor, dass er mit dem Kopf so reinschmettert, dass du technisch so begabt sein musst, dass du den kontrollierst.
Nassim, es war wunderbar, es war lustig, es war interessant, es war spannend, es war echt richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel über dich erfahren können und freuen uns auf deine nächsten Einsätze, freuen uns darauf, dass wir so einen coolen, netten, offenen und ja ehrlichen Schalker in unseren Reihen haben. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich bedanke mich auch viel, vielmals bei euch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und danke an alle, die dabei waren, die zugehört haben. Und ich hoffe, es wird euch interessieren. Und ich konnte euch vielleicht auch einiges mit auf den Weg geben. Vielleicht nehmen es ja auch andere wahr und vielleicht motiviert das auch andere. Wer weiß. Von daher vielen, vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke euch.
Das Team hat sich so gegeben, wie wir ihn täglich auf Schalke erleben. Bodenständig, ehrgeizig, geduldig, aber auch schlagfertig und lustig. Uns hat es auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Abonniert uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Audio Now. Hört uns in der Schalke 04 App oder auch direkt auf schalke04.de. Und wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung und verratet uns doch gleich, wen ihr euch in Zukunft als Gast wünscht. Glück auf und bis zum nächsten Mal.